ARD. Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur.
Bist du jetzt erschöpfter als vorher?
Ja, ein bisschen erschöpfter schon, vielleicht ein bisschen resilienter.
Also ich finde, dass Streit oder unterschiedliche Meinungen im Moment oft erschöpfend sind, aber dass sie dann später auch beflügelnd sein können.
Mit Denise Mbay und Sebastian Friedrich.
Die Frage heute: Sind wir erschöpft?
Hallo und herzlich willkommen. Es gibt eine neue Folge Tee mit Warum.
Hallo.
Wir freuen uns, heute mit euch sprechen zu dürfen über das Thema Erschöpfung.
Erschöpfung, ein Thema, das wir besprechen werden mit der Philosophin und Journalistin Svenja Flasspöhler. Und wir werden uns beschäftigen mit
Horaz.
Erschöpfung ist ja ein Thema, das doch viele beschäftigt, gerade wenn wir Social Media und so weiter aufmachen. Denise, spielt das bei dir auch eine Rolle, Erschöpfung?
Absolut. Und ich glaube, nicht nur bei mir, sondern wenn man sich so umhört, klagen viele Menschen über Erschöpfung. Ich bin heute Morgen zu dem Punkt gekommen, dass ich ganz froh bin, dass ich meine Erschöpfung regulieren kann. Bist du erschöpft?
Ja, doch. Also die Arbeit erschöpft mich, privates hier und da erschöpft mich auch. Und mir geht es so wie wahrscheinlich auch einigen, dass ich die letzten Jahre auch aufgrund der allgemeinen Weltlage, den verschiedenen krisenhaften Entwicklungen doch auch eine gewisse Müdigkeit und Erschöpfung festgestellt habe.
Es sind sehr, sehr viele Informationen, die wir auch tagtäglich aufnehmen und das muss man erst einmal verarbeiten. Allerdings habe ich so darüber nachgedacht, dass ich meine Erschöpfung tatsächlich regulieren kann, indem ich bestimmte Dinge mache. Ich habe den Luxus, die Erschöpfung wahrnehmen zu können und mit der Erschöpfung dealen zu können. Also ich kann damit irgendwie arbeiten und habe Räume und auch Zeit, auch wenn wir jetzt hier sitzen und verabredet sind, diesen Podcast aufzunehmen, gibt es dazwischen immer Momente, in denen ich mich auch ausruhen kann. Das geht vielleicht einer Familie, die gerade auf der Flucht ist, nicht so. Die kann nicht sagen, heute bleiben die Kinder mal zu Hause und ich schlafe aus oder so. Und darüber habe ich nachgedacht, dass Erschöpfung, wenn man sich das leisten kann, das ist ein Privileg ist und ein Luxus.
Ja, auch wenn ich an Working Poor denke, also an Leute, die vielleicht 2, 3 Jobs haben im Minijob-Bereich und dann da die alle machen müssen, um einigermaßen über die Runden zu kommen, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Coachings zu Resilienz gegen Erschöpfung.
Da können wir uns vielleicht fragen, was bedeutet Resilienz überhaupt? Und ist Resilienz etwas, was erstrebenswert ist? Resilienz ist ja irgendwie das Überwinden von Krisen. Wie würdest du das beschreiben? Was ist Resilienz?
Ja, also wenn man so das so eingibt, nach einer Übersetzung sucht, heißt es oft Widerstandsfähigkeit. Mhm. Also den verschiedenen Widerständen, die es im Alltag gibt oder auch hinsichtlich der Weltlage gibt, dieser irgendwie zu trotzen und mit diesen umzugehen. Und wenn wir mal so schauen und auch die Nachrichten aufmerksam verfolgen, merken wir, dass immer mehr der Begriff Resilienz nicht nur auf so einer Alltagsebene eine Rolle spielt, sondern eben auch auf so einer gesellschaftlichen Ebene. Also dann heißt es, die Institutionen sollten resilienter gegen den Angriff von rechts beispielsweise werden. Oder auch in Zeiten des Klimawandels gibt es immer mehr auch diesen Begriff der Klimaresilienz. Also da wird es eher auf eine allgemeine gesellschaftliche Ebene gehoben. Aber im Gemeinsinn denke ich schon, dass in den letzten Jahren vor allem Resilienz auf einer persönlichen Ebene verhandelt würde. Wie kann ich persönlich resilienter sein gegen diese ganzen Erschöpfungspotenziale im Alltag, im Beruf, im Privatleben, in der Gesellschaft?
Du hast ja gerade gesagt Widerstände und das erinnert mich daran, dass der Begriff ja ursprünglich aus der Physik kommt. Also alles, was irgendwo gegenprallt, es prallt auch wieder ab. Also Widerstand, widerständisch sein, dass Dinge, die mich nicht in der Tiefe berühren, sondern an mir abprallen oder abperlen. Da frage ich mich, ist das wirklich immer wünschenswert oder ist natürlich Resilienz ist etwas, was wir uns erarbeiten müssen und was wir vielleicht aber auch gar nicht immer nur konstant brauchen. Brauchen wir vielleicht auch die Verletzlichkeit, um resilient zu werden? Also brauchen wir das Bewusstsein dafür?
Und das wäre genau dann sowas wie die Sensibilität, die dem so gegenübersteht oder die oft gegenübergestellt wird. Also das auch offen thematisieren, dass man eben sich auch erschöpft fühlt und eben nicht gleich nach der Möglichkeit sucht, wie man dieser Verletzlichkeit eine Mauer oder so aufziehen kann oder einen Panzer oder etwas entwickeln kann.
Was ich daran irgendwie ganz schön finde, ist, dass wir zugeben, und das empfinde ich als Stärke, dass wir erschöpft sind. Weil wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es darum geht, dass man immer am Start ist, dass man die Dinge anpackt, dass wir stark sind, dass wir Sachen schaffen. Und wir lernen jetzt auch so ein bisschen auch alles andere vielleicht zu zeigen und zu thematisieren. Und ich empfinde das persönlich als Stärke. Also ich glaube, das sehen nicht alle Menschen so, aber ich denke, dass sich zu trauen, zu sagen, ich bin in diesem Moment traurig, ich bin erschöpft, ich bin wütend und eben auch mit der Reaktion des Gegenübers umzugehen, das ist meiner Ansicht nach eine Stärke.
Was sagt die Philosophie?
Und wir sprechen jetzt mit Svenja Flasspöhler. Sie ist Chefredakteurin des Philosophie-Magazins und Initiatorin des Berliner Philosophie-Festivals PhiloLive, das am 26. Juni das erste Mal stattfinden wird. Sie hat diverse Bücher und Essays veröffentlicht. Ich nenne jetzt nur ein paar. 2007 erschien ihre Promotion Der Wille zur Lust, Pornografie und das moderne Subjekt. 2018 ihre ja auch viel beachtete Streitschrift Die potente Frau für eine neue Weiblichkeit und 2021 ihr Buch Sensibel über moderne Empfindlichkeit und die Grenze des Zumutbaren, das auch Anlass ist für das heutige Gespräch. Guten Tag, Frau Flasspöhler.
Hallo, guten Tag.
Frau Flasspöhler, Sebastian und ich, wir fühlen uns hin und wieder erschöpft. Sind wir zu empfindlich oder können Sie das nachempfinden?
Ja, auf der einen Seite kann man sagen, ja, die Empfindlichkeit ist tatsächlich ein Indikator oder eine Weise, erschöpft zu sein, weil wenn man sehr, sehr empfindlich ist und sich nicht abgrenzen kann von der Außenwelt, wenn man alles schwer nimmt, wenn man sich alles zu Herzen nimmt, dann ist das natürlich ein Weg auch in die Erschöpfung. Das merkt man ja auch, ne? Wenn man, vielleicht auch wenn man zu empathisch ist mit allen, ne? Dann verliert man sich wirklich auch so ein bisschen selber, weil man ständig mitleidet mit allen anderen. Also da merkt man schon, dass die Empfindlichkeit eine Überforderung auch sein kann. Und gleichzeitig ist es aber natürlich so, dass wenn ich empfindlich bin und ich weiß das, dass ich empfindlich bin, dann kann ich natürlich möglicherweise auch bestimmte, ich sag mal so seelische Vorkehrungen treffen und mich so ein bisschen abschotten von der Außenwelt, was auch nicht unbedingt gesund sein muss, weil wenn man sich so verpanzert, das ist ja manchmal die Kehrseite einer erhöhten Empfindlichkeit, dann führt das auch nicht unbedingt ins Glück.
Ich möchte gerne nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal über diese Erschöpfung sprechen und auch die Sensibilität. Ich habe das jetzt noch nicht ganz richtig verstanden. Sind Sie der Meinung, dass es eine zu starke Betonung heute von Sensibilität und Erschöpfung gibt? Also ich nehme das subjektiv auch so wahr, wenn ich Instagram oder sonst was öffne, habe ich schon den Eindruck, dass Sensibilität, Erschöpfung, Burnout und so weiter, dass das doch sehr häufige Themen sind, auch gerade im Social-Media-Bereich. Wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, das sind schon erstmal auch nochmal zwei Phänomene. Also nicht jede Erschöpfung geht auf eine erhöhte Sensibilität zurück. Also wenn wir jetzt dann doch nochmal mehr über die Sensibilität sprechen, da muss man schon sehen, dass das einfach in sich ein wirklich sehr komplexes Phänomen ist. Also auf der einen Seite sagen wir, ach du kleines Sensibelchen, ne, du hältst ja überhaupt nichts aus. Also wir meinen diesen Begriff eigentlich sehr abwertend. Auf der anderen Seite aber ist die Sensibilität natürlich ein ganz wichtiger Fortschrittsindikator von Gesellschaften. Also das heißt, je fortschrittlicher, je aufgeklärter Gesellschaften sind, desto sensibler sind ihre Mitglieder auch für die Grenzen der anderen, auch für die eigenen Grenzen. Ja, also wenn wir uns jetzt mal vergleichen mit der Ritterwelt des 11. Jahrhunderts, da werden wir wenig Gemeinsamkeiten erkennen. Ja, also das heißt, die Sensibilität hat in vielerlei Hinsicht zugenommen. Also es gibt eben auch verschiedene Dimensionen der Sensibilität. Es gibt zum Beispiel eine ethische Sensibilität. Damit ist sowas gemeint wie Empfindsamkeit. Ja, also das heißt, dass ich mitfühlen kann, dass ich mitleiden kann. Das war gerade auch im 18. Jahrhundert eine ganz entscheidende Errungenschaft, auch in der Literatur. Sie kennen die Literatur der Empfindsamkeit, dass man lernen kann, mitzuleiden. Es gab damals die Romane von Samuel Richardson und Jean-Jacques Rousseau, wo es um leidende Frauenfiguren ging. Und auf einmal haben auch Männer mitgelitten mit diesen Frauen. Und das ist natürlich, und das hat eben auch den Fortschritt vorangetrieben, weil in dem Augenblick, wo Menschen empfindsam sind für das Leid von anderen, erkennen sie sich auch im anderen wieder. Und das hat den Gleichheitsgedanken, der ja ganz entscheidend ist für aufgeklärte Gesellschaften, ganz klar vorangetrieben. Also insofern ist das erstmal ein ganz klarer Fortschrittsindikator. Und gleichzeitig, und das kommt natürlich auch in Ihrer Rede von der Erschöpfung zutage, gibt es da in vielfacher Hinsicht aber auch eine Kehrseite der Sensibilität, nämlich dahingehend eben, dass wir uns nur noch ganz schwer abgrenzen können, möglicherweise vom Leid der anderen, was natürlich gerade, Sie haben es auch schon angesprochen, in unserer heutigen Medienwelt zu einem richtigen Problem werden kann, weil anders anders als noch die Menschen im 18. Jahrhundert, kriegen wir heute über Social Media wirklich buchstäblich so gut wie alles mit. Ja? Und da muss man schon eine gewisse, also Georg Simmel hat den Begriff der Blasiertheit gebraucht. Man braucht fast eine gewisse Blasiertheit, eine gewisse Arroganz oder Ignoranz. Ja? Man kann sich nicht das ganze Leid der Welt auf die eigenen Schultern packen. Ja, das ist so ein Abgrund der Sensibilität. Dann gibt es aber noch ganz viele andere. Zum Beispiel, dass natürlich die Aggressivität und die Reizbarkeit auch in der Sensibilität steckt. Ja, also man hat eben auch schon, das kann man bis ins Mittelalter zurückverfolgen, immer schon zwei verschiedene Weisen des Sensibelseins unterschieden. Nämlich einmal dieses Empfindsame, Mitfühlende und so weiter. Und dann aber auf der anderen Seite diese Reizbarkeit, also die Reizbarkeit der Nerven. Und wer reizbar ist, ist eben sehr, sehr schnell auch aggressiv. Und das kann man natürlich auch heute wunderbar in den sozialen Netzwerken beobachten. Also das heißt, worauf es mir bei dieser Sensibilität wirklich ankommt, ist, dass man sie in der ganzen Ambivalenz auch betrachtet.
Jetzt gibt es mehrere Punkte, die Sie angesprochen haben. Ich werde jetzt einfach mal im 18. Jahrhundert anknüpfen. Sie haben ihn gerade angesprochen, Samuel Richardson. Sie schwärmen geradezu in Ihrem Buch Sensibel über seinen Briefroman Clarissa.
Oh nee, schwärmen würde ich jetzt aber nicht sagen. Aber gut.
Aber was würden Sie sagen?
Naja, ich würde sagen, ich führe ihn an als einen ganz, natürlich einen der wichtigsten Romanciers der Empfindsamkeitsliteratur. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass er eigentlich mit seinem Clarissa-Roman, wo es ja um eine Vergewaltigung geht, also Clarissa wird vergewaltigt und bringt diese Vergewaltigung in diesen Briefen zum Ausdruck. Und Richardson, übrigens als männlicher Autor, der sich aber offensichtlich schon irgendwie auch in seine weiblichen Figuren einfühlen kann, das ist ja heute auch ein bisschen umstritten, inwieweit, das kommt aber auch in meinem Buch vor, natürlich, das ist erstmal ein Mann, der versucht, weibliches Leid darzustellen. Aber was eben interessant ist, ist, dass er es schafft, dass breite Bevölkerungsteile, die diesen Roman lesen, sich plötzlich mit dieser Frauenfigur identifizieren und daraus eine Art von Bewusstsein erwacht. Ja, also man kann fast sagen, so eine frühe Wokeness. Ne? Und das ist ja, wenn man so will, ist das MeToo avant la lettre. Weil was MeToo, also mal abgesehen davon, dass MeToo nicht fiktional ist, ganz klar nicht. Das
MeToo
reale,
ist nicht fiktional und genau. Es ist auch nicht pornografisch. Also da gibt es ja Unterschiede, weil ich glaube, dass der Roman sicher auch sehr gerne gelesen wurde im 18. Jahrhundert, weil er eben auch Männerfantasien beflügelt.
Sicher, das ist definitiv so. Aber trotzdem, der Punkt ist bei mir jetzt vor allem erstmal, dass man in der Lage ist, und das ist natürlich bei MeToo ganz, ganz wesentlich gewesen, dass man mitleiden kann mit einem Menschen, der erstmal anders ist als ich selbst und der ein Leid erlebt, was ich möglicherweise selber noch nicht erlebt habe. Das ist, glaube ich, der Punkt, der mir da erstmal wichtig ist. Das meint ja Mitleiden. Das heißt eben, ich bin in der Lage, den Schmerz eines anderen nachvollziehen zu können und sogar in gewisser Weise, und das zeigt eben auch die Philosophie des 18. Jahrhunderts, David Hume zum Beispiel hat sich sehr dafür interessiert, eben diesen Schmerz auch zu fühlen. Und das ist, finde ich, ist philosophisch schon mal sehr interessant, wie das überhaupt gelingen kann. Und darauf wollte ich hinaus. Ja. Und übrigens, kleine Fußnote, natürlich, ne, es gibt ganz signifikante Unterschiede zwischen Richardsons Clarissa und der MeToo-Bewegung. Das ist vollkommen klar. Also der Hauptunterschied ist, dass Clarissa ein Roman ist. Es ist eine ausgedachte Geschichte und MeToo ist nicht ausgedacht. Das sind reale Leitgeschichten von Frauen. Aber natürlich musste man, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, den Fokus gelesen hat im Jahr 2018, da habe ich mich manchmal schon gefragt, ob da jetzt nicht auch manch männlicher Redakteur, der noch nie besonders aufgefallen ist durch feministisches Interesse, also ob das nicht schon auch eine Indienstnahme dieser Leitgeschichten war im Sinne des, ich sag mal so, pornografischen Voyeurismus.
Genau, also die Frage, ja, wer sich diese Geschichten anschaut und auf welche Art und Weise. Mhm. Und ich glaube aber auch MeToo, da, und das verschwimmt so ein bisschen, finde ich, da geht es ja nicht unbedingt darum, dass man mitleidet, sondern es geht darum, dass, und Ihr Buch wurde ja auch strittig angeschaut, es geht darum, dass man feststellt, welche Missstände es in hierarchischen Strukturen gibt, welche Machtverhältnisse missbraucht werden und nicht unbedingt darum, die einzelnen Geschichten voyeuristisch zu betrachten und mitzuleiden, sondern es geht darum, dass MeToo eben, und deshalb würde ich gerne auch nochmal auf Ihren anderen Punkt zurückgreifen, dass man gesellschaftliche Benachteiligung erkennt, und das hat MeToo gemacht, und dass das nicht unbedingt hilflos macht, sondern dass das eben auch eine Entwicklung mit sich bringen kann, die wir heute sehen. Ich bin Schauspielerin, es gibt heute, das wäre vor einigen Jahren noch nicht möglich gewesen, die Themis ist, das ist eine Stelle, wo sich Schauspielende hinwenden können, wenn sie Opfer von Machtmissbrauch werden, und das ist etwas, was eben MeToo auch mit sich gebracht hat.
Ja, aber das würde ich ja gar nicht negieren. Also das ist ja genau das, was ich in dem Buch versuche eben zu zeigen. Also das, und übrigens ist das gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das ist eine Historikerin übrigens, Lynn Hunt, die hat herausgearbeitet, inwiefern eben diese Empfindsamkeitsliteratur und das Bewusstsein eben für die Kraft der Empathie, inwiefern die mitgewirkt hat eigentlich am zivilisatorischen Fortschritt. Und ich glaube schon, dass, also Sie haben natürlich vollkommen recht, ja, natürlich geht es um Strukturen, ja, das ist vollkommen klar, und es geht nicht nur um die Einzelfälle, aber ich glaube nicht, dass MeToo die Wucht entwickelt hätte, wenn es nicht immer auch dieses Moment der Empathie gegeben hätte, also dass man sich in irgendeiner Form mit diesem Leid der Frauen identifiziert oder dass man, ja, dass man mitfühlt. Also wie sollte man, wenn das nicht möglich wäre, wenn einem dieses Mitgefühl komplett fehlt, dann glaube ich, hätte man sich auch nicht solidarisiert. Und darauf kommt es mir an, auf diesen Punkt der Empathie, der eben zurückgeht bis ins 18. Jahrhundert. Und das ist überhaupt, da in dem Buch, weiß ich nicht, da steht kein kritisches Wort über MeToo.
Ich möchte noch mal kurz auf diesen Punkt zu sprechen kommen, den Sie jetzt gerade auch angedeutet haben, nämlich Sensibilität und auch die Verbindung zur Solidarisierung. Also Sie schreiben ja auch, dass eine verabsolutierte Sensibilität zu nicht unbedingt mehr Solidarisierung führe, sondern eher das Gegenteil bewirken könnte, nämlich eine Zersplitterung der Gesellschaft.
Genau.
Können Sie das erläutern?
Ja, genau. Also das ist so einer der Kehrseiten oder der Kipppunkte eigentlich der Sensibilität. Also ich habe es ja eben schon gesagt, eigentlich ist es ein Fortschrittsindikator, dass wir sensibler werden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, und das kann man ja eben auch heute beobachten, dass wenn wir sehr sensibel sind für die eigenen Grenzen, für die eigene Vulnerabilität, für die eigene Verletzlichkeit, dass das eben auch dazu führen kann, dass ja man sich nicht mehr einigen kann, dass man sich nicht mehr zusammenschließen kann, dass man sich eben möglicherweise auch gar nicht mehr solidarisieren kann. Also das merkt man ja auch, weiß ich nicht, wenn es irgendwelche, also wenn Sie sich vorstellen, Sie laden abends Gäste ein zu sich nach Hause und Sie kochen irgendwie, weiß ich nicht, einen leckeren Eintopf, ja, und Sie machen so ein bisschen Creme fraiche da rein, und dann kommt aber einer und sagt, ja, aber ich bin Veganer. Und der andere sagt, naja, aber ich esse keine Bohnen. Und der dritte sagt, ich weiß nicht, dieses oder jenes vertrage ich nicht oder so. Dann merkt man schon, ne, es wird schwierig. Also wenn wir alle sehr sensibel sind, und damit, das meine ich jetzt erstmal gar nicht wertend, sondern ganz deskriptiv. Wenn je sensibler wir werden, desto schwerer ist es, sich eben noch in Gruppen zusammenzufinden.
Entdecken Sie auch eine Sensibilität oder eine, sagen wir mal, Empfindlichkeit bei denjenigen, die so denken, ich würde so gerne alles richtig machen? Also ich bin total empathisch damit tatsächlich, also vielleicht auch zu sensibel dafür, dass wir in einer Situation stecken, in der auf der einen Seite Forderungen gestellt werden, auch aus Gründen der Erschöpfung, und auf der anderen Seite aber sich eine Erschöpfung einstellt dadurch, dass gewisse Forderungen gestellt werden, die man vielleicht noch nicht erfüllen kann. Entdecken Sie das auch? Gibt es so eine Empfindlichkeit in den alten Strukturen, so nenne ich das jetzt mal?
Ja, ganz bestimmt. Also das ist mir sowieso ganz wichtig gewesen, als ich das Buch geschrieben habe, dass es eben gar nicht jetzt nur darum geht, die sogenannte Wokeness irgendwie zu kritisieren. Ja, das ist ja auch ein Begriff, der eher abwertend gemeint ist, eben für bestimmte Gruppen oder auch Einzelne, die sich dafür einsetzen, eben für eine bestimmte Form der sensiblen Sprache und so weiter. Ja, das gehört da in jedem Fall dazu. Das ist sozusagen ein ganz wesentlicher Bereich dieser zunehmenden Sensibilisierung, daran kann man das natürlich sehr schön zeigen, also gerade auch an der Sprachsensibilität, ja, das hat sich ja in den letzten Jahren ganz rasant verändert, aber natürlich gibt es genauso eine Sensibilität auf der, ich sag mal, auf der anderen politischen Seite, ja, das sind dann eher so diejenigen, die Strukturen so lassen wollen, wie sie sind, die vielleicht auch nichts abgeben wollen von eigenen Privilegien und so weiter, und da gibt es auch eine Form der Reizbarkeit. Da würde ich sagen, das ist phänomenologisch irgendwie nochmal anders, also diese Sensibilität hat eine andere Erscheinungsform. Also ganz eklatant kann man das ja sehen oder konnte man das sehen auch während der Corona-Krise. Ja, da gab es ja auch eine Reizbarkeit in gewissen Milieus. Wenn jemand, weiß ich nicht, mit der Maske irgendwo reinkam, dann kam es mitunter sogar zum Mord. Ja, es gab ja diesen Tankstellenmord, wenn Sie sich erinnern. Also das heißt, in bestimmten politischen Spektren oder in bestimmten Milieus, natürlich auch im rechten Milieu, führt eine Reizbarkeit dann auch schnell zu richtig handfester Gewalt. Und da würde ich sagen, und das zeigen auch die Statistiken, dass eben diese wirkliche körperliche Gewalt eher seltener in diesem Woken-Milieu anzutreffen ist. Da geht es um eine andere Form der Sensibilität. Das hat eine ganz andere Ausprägung. Aber ja, es gibt diese Sensibilität in allen Teilen der Gesellschaft, aber eben in unterschiedlichen phänomenologischen Ausprägungen.
Ja, und sicher auch themenbezogen. Also wir hatten ja auch in dem Podcast Ende November mit Linus Westhäuser gesprochen, der Mitautor ist dieses Triggerpunkte-Buches. Wir hatten in der Sendung dann in der Podcast-Folge über die Spaltung der Gesellschaft gesprochen. Also da findet sich auch vieles von dem, was Sie gerade angedeutet haben. Also die Reizbarkeit in verschiedenen Milieus, aber eben auch anhand unterschiedlicher Themen. Ich würde gerne einen Schritt noch weitergehen jetzt. Wir haben jetzt über die Sensibilität gesprochen und auch über eine verabsolutierte Sensibilität. Ein Begriff, den wir vorher auch schon mal aufgeworfen haben, bevor wir mit Ihnen ins Gespräch gekommen sind, ist der Begriff der Resilienz. Einer, der auch in Ihrem Buch eine wichtige Rolle spielt. Und auch hier gehen Sie den Begriff ähnlich an. Also Sie sprechen erstmal über die Resilienz im Allgemeinen und auch über das Positive, wenn man so möchte, der Resilienz, aber sprechen auch hier von einer verabsolutierten Resilienz. Genau. Wo verläuft die Grenze?
Genau, also die verabsolutierte Sensibilität, das wäre sozusagen so das Extrembild, ne? Der Mensch, der sich so als offene Wunde begreift, die sich so vor allen möglichen Reizen und Verunreinigungen schützen muss. Das wäre sozusagen das überspitzte Bild einer verabsolutierten Sensibilität. Und eine verabsolutierte Resilienz ist eben die totale Abschottung. Also, dass man quasi gar nichts mehr an sich heranlässt, dass man sich total verpanzert, dass man eben gerade nicht offen und damit auch verwundbar ist, sondern sich in gewisser Weise eben eine sprichwörtliche dicke Haut zulegt und auch das Leid der anderen nicht mehr an sich heranlässt. Das wäre sicherlich eine verabsolutierte Resilienz. Und ich versuche das in dem Buch philosophisch nochmal rückzubinden, eben die Resilienzseite mit Nietzsche. Es gibt ja diesen berühmten Spruch, was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Und auf der Sensibilitätsseite ist das Emmanuel Levinas, ein jüdischer Denker, der eben die Verwundbarkeit und die Sensibilität zum Zentrum seiner Philosophie gemacht hat. Und im Grunde sagt er, die Wunde muss offen bleiben. Nur dann sind wir wirklich wahrhaft human. Und sobald wir uns verschließen, beginnt die Inhumanität. Und er schreibt das natürlich auch vor dem Hintergrund der Erfahrung des Holocaust. Also Levinas hat seine gesamte Familie verloren, woran eben auch deutlich nochmal wird, dass die Art, wie auch Philosophen über Sensibilität jeweils und Resilienz nachgedacht haben, natürlich ganz viel auch mit der Sprecherposition zu tun hat. Eben Levinas als Jude, der wirklich hautnah das Schrecknis des Faschismus erlebt hat. Auf der anderen Seite eben Nietzsche, der also ein weißer heterosexueller Mann war, der natürlich eine ganz andere Sprecherposition hat. Aber dabei will ich es gar nicht stehen lassen, sondern was ich viel interessanter finde, ist sich nochmal zu fragen, und das mache ich in dem Buch eben auch, zu schauen, wo berühren sich die beiden? Also sind das wirklich ganz unterschiedliche, von vornherein unvereinbare Konzepte? Oder gibt es doch eine Art von dialektischer Verschränkung? Und wenn man Nietzsche genauer liest, erkennt man sofort, dass natürlich Nietzsche das Sensibelchen schlechthin war. Ja, also Nietzsche, der Migräne hatte, der empfindlich war für Klima und so weiter. Das ist ja gar nicht der verpanzerte Typ, sondern der hat aus einer eigenen Verwundbarkeit, nochmal ganz anders als Levinas, aber aus einer eigenen Verwundbarkeit heraus geschrieben und hat diese eigene Verwundbarkeit immer mitgedacht. Also insofern ist diese Sensibilität schon bei Nietzsche ganz klar vorhanden. Und worauf es mir jetzt, wenn ich es jetzt mal auf so eine These bringe, zuspitze, worauf es mir ankommt, ist zu zeigen, dass eine wirkliche und wahrhafte Resilienz die Sensibilität immer schon in sich trägt. Das heißt also, eine Resilienz, die sich so versteht, ne, ich lege mir so einen Panzer an und dann komme ich heil durch die Welt, ist im Grunde gar keine wahrhafte Widerstandskraft. Sondern die wahrhafte Widerstandskraft ist in sich sensibel und sogar, ich würde sogar so weit gehen, fragil. Und das mag jetzt erstmal paradox klingen, aber man kann sich das sehr schön verdeutlichen an einem ganz einfachen Beispiel. Also wenn man ein Hochhaus baut, einen Wolkenkratzer baut, dann darf man den nicht zu starr bauen, weil dann jeder Sturm diesen Wolkenkratzer sofort bedrohen würde, sondern der Wolkenkratzer, der muss so ein ganz bisschen schwingen mit dem Wind. Und das heißt, also Nassim Taleb, der nennt das Antifragilität. Ja, das heißt also, gerade das fragile, schwankende ist im Endeffekt viel widerstandsfähiger als die Verpanzerung. Und das finde ich erstmal als Befund wirklich interessant. Also und bis hinein eigentlich ins Individuelle, ja. Weil wenn man sich eben fragt, ne, wenn man hart angegriffen, das kennen wir ja alle, ne, man wird irgendwie hart angegriffen oder man fühlt sich angegriffen, verpanzere ich mich dann und versuche ich mich so zu schützen? Oder versuche ich irgendwie ein gewisses Maß an innerer Sensibilität und Beweglichkeit und irgendwie Aufnahmefähigkeit zu bewahren und das, was da auf mich zukommt, meinetwegen auch an Hass, an allem, in gewisser Weise in mich aufzunehmen und zu verwandeln. Und da würde ich sagen, das ist eigentlich für mich der interessantere Weg und auch der, glaube ich, effektivere.
Ich frage mich, ob diese Verpanzerung, ob die nicht auch jetzt sichtbar wird, wo wir sehen, dass wir uns gesellschaftlich ordentlich nach rechts bewegen. Und ob das vielleicht daher rührt, dass die offenen Wunden, die nun mal gezeigt werden, und das ist, die gab es ja schon immer, es gab ja schon immer Verletzungen, es gab schon immer Menschen, die betroffen waren von sexualisierter Gewalt, es gab schon immer Morde aufgrund von Rassismen und so weiter. Und dass das jetzt thematisiert wird, dass das so schwierig zu verdauen ist, weil wir vielleicht auch erschöpft sind von jahrhundertelanger Schuld, die auf den Schultern lastet. Denn, also ich würde mal sagen, bei so einer Wunde, wenn wir bei diesem Bild bleiben, dann wird so eine tiefe Wunde, die wird niemals verschwinden und es bleibt dann vielleicht eine Narbe. Und diese Narbe muss, finde ich, und da betreffen wir uns dann vielleicht sogar tatsächlich in der Mitte, muss auch sichtbar bleiben, damit man nicht vergisst, woher die Wunden rühren. Und dieses jetzt sichtbar machen von ja eben Ungleichheit und auch das Einfordern von Menschenwürde für alle bringt eben auch mit sich, dass sich Einzelne vielleicht fragen, wo liegt da meine Schuld? Dass sich Einzelne auch überlegen, okay, ich kann das nicht mehr hören, ich möchte das nicht mehr hören, es erschöpft mich, es macht mich auch empfindlich und vielleicht wäre es wichtig, dass auch dort die Wunden einfach mal offengelegt werden.
Ja, also das würde ich definitiv genauso beschreiben wie Sie und dass eben da eben, das ist ja ein schönes Beispiel, auch da diese rigide Abschottung, ne? Also wenn man dann so sagt, oh, ihr mit euren komischen Ansprüchen und das ist mir alles wurscht und ich, das finde ich eh alles blöd und man schottet sich so komplett gegen diese, all diese Bewegungen und Bestrebungen ab, dann würde ich tatsächlich sagen, das ist nicht wirklich überlebensfähig, ja? Ich finde aber auf der anderen Seite natürlich auch nicht, dass man widerspruchslos alles mitmachen muss, ja, und dass man natürlich auch bestimmte Dinge, die da eingefordert werden und die da beklagt werden, kritisieren kann und kritisieren aus meiner Sicht auch muss. Und da fängt, finde ich, eher das diskursive Problem in dieser Gesellschaft an, dass wenn man versucht, und da würde ich mich jetzt dazu zählen, ja, dass, also ich würde mich nicht als verpanzert und irgendwie sturköpfig beschreiben, sondern schon, ich glaube, ich höre ganz viel, ich nehme ganz viel wahr, ich glaube, man muss sich mit diesen Ansichten auseinandersetzen unbedingt und eben genau prüfen, was kann ich annehmen, was möchte ich annehmen und was nicht. Aber was ich eben problematisch finde, ist, dass, und da gibt es ja eben viel Kritik, also und die kommt auch von mir, also zum Beispiel an der gendergerechten Sprache. Das halte ich aus feministischen Gründen tatsächlich für problematisch. Darüber gibt es auch ein langes Kapitel in meinem Buch. Und wohlgemerkt aus feministischen Gründen, nicht aus irgendwelchen absurden Gründen, sondern das geht dann tief in die Sprachphilosophie hinein. Und da gibt es dann sofort auch eine Art von Sensibilität im Sinne von Reizbarkeit, im Sinne eines Abwehrreflexes. Also das heißt, wenn du die gendergerechte Sprache kritisierst, dann bist du garantiert eine rechte Feministin, eine regressive Denkerin und so weiter. Und das geht mir viel zu schnell. Also da erfordere ich eben von der anderen Seite auch ein Zuhören. Und ich glaube, nur wenn das gelingt, wenn man sich da wirklich zuhört, und es kann ja sein, dass ich mich am Ende irre. Ja, es kann ja sein, dass ich am Ende sagen muss, okay, die Argumente sind in jedem Fall stärker auf eurer Seite. Aber wenn man das nicht mehr zulässt, dass man an bestimmten Punkten einen Einspruch hat, dann wird es eben schwierig. Und ich glaube, dass sich daran auch viel an Unmut entzündet. Ja? Bei allem, was Sie vorhin gesagt haben, wo ich Ihnen auch zustimmen würde. Aber das halte ich für ein Problem.
Und hier trifft sich ja im Grunde auch die Verschränkung nicht nur von der Sensibilität und Resilienz, von der Sie gesprochen haben, und das ja in Ihrem Buch im Grunde eine Synthese suchen und aufheben, aber auch auf dem anderen Ende jeweils, also bei der Hypersensibilität und auch bei der Hyperresilienz, gibt es ja auch eine Überschneidung, nämlich wenn man an sowas wie Abgestumpftheit denken. Mhm. Also es gibt einerseits, ich kenne das ja auch wahrscheinlich aus dem Alltag, vielleicht auch bei sich selbst, Kriege, Klima, Wandel und so weiter, man will es eigentlich gar nicht mehr hören. Und dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder man verschließt so die Ohren oder möchte nur noch konstruktiven Journalismus, nur noch Good News, die nennen ja am Anfang auch Andreas Reckwitz, genau, der sich darauf bezieht. Also möchte am liebsten morgens nur mit 3 guten Nachrichten aufwachen und sich mit diesen ganzen anderen Sachen nicht befassen, was ja dann eher im Bereich der Hypersensibilität einzustufen wäre.
Genau. Und aber dann schottet man sich ab, ne?
Genau. Und das ist ja im Grunde dann das ähnliche Resultat wie dann bei einer Hyperresilienz. So, es ist mir eh alles scheißegal. Ja, Klima und so, weiß gar nicht, ob es das gibt. Und wenn, naja, ich werde halt noch 50 Jahre leben, dann ist
eben,
mir alles.
Reicht mir, genau.
Und da berühren sich ja Hypersensibilität und Hyperresilienz eigentlich total.
Also stimmt. Und ich möchte gerade noch ein anderes, für mich wirklich sehr interessantes Beispiel bringen. Das kommt jetzt gar nicht in meinem Buch vor, sondern das kam in meiner Wirklichkeit vor. Und da war das Buch auch schon lange fertig. Das fand ich wirklich interessant. Also inwiefern auch eine Verletzbarkeit, eine negativ würde man sagen Abstumpfung mit sich bringt, die aber in dem Augenblick auch überlebenswichtig ist. Also die Situation war folgende. Ich war nach einer Veranstaltung, bin ich noch was trinken gegangen mit den Veranstaltern und eine Frau war eine Person of Color und wir standen so im Kreis und dann kamen 2 weiße Männer an und einer von denen fing plötzlich an und wirklich, ehrlich, das ist so passiert, fing plötzlich an, ihre Haare so zu berühren, also die gekräuselten Haare und irgendwie und fing an, über ihre Haut zu, also gar nicht, jetzt gar nicht im Sinne von, oh Gott, was ist das denn, sondern anerkennend, ja, oh, wie schön und so weiter, aber mir ist wirklich das Blut in den Adern gefroren, ich fand das so schrecklich und als dann die beiden wieder gingen, habe ich die Frau angesprochen und gesagt, also ich war auch so perplex in dem Moment und das ging so schnell, dass ich auch gar nicht so richtig sagen konnte und ich dachte immer, warum reagiert sie gar nicht darauf oder was passiert jetzt hier und dann gingen die aber auch ganz schnell wieder und dann habe ich sie gefragt oder habe einfach nur gesagt, das war ja furchtbar, sollen wir da nochmal hingehen, soll ich nochmal was sagen und dann sagte sie, wie, was meinst du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, das, was da gerade passiert ist und sagt sie, ach das erlebe ich ja ständig, das nehme ich schon gar nicht mehr wahr. Und das fand ich interessant. Also auch schlimm, ja, dass jemand sich so gewöhnt an solche furchtbaren Situationen, aber aus einem, glaube ich, Überlebensinstinkt heraus, weil sie im Grunde sagt, ja, wenn ich mich da ständig drüber aufregen würde, dann würde ich ja morgens nicht mehr aufstehen.
Und dann würde sie wahrscheinlich an der Erschöpfung darüber, ja, dass sie ständig solche Mikroaggressionen begegnen, zerbrechen. Aber das, so gehen alle Menschen unterschiedlich damit um, in der Situation ein Ally zu sein, also jemand, der ihr beisteht. Das haben sie dann ja irgendwie gemacht. Das ist zum Beispiel hilfreich, wenn man Menschen, die ständig unter Beschuss sind, auch das ist ein Beschuss, also ich bin selbst eine schwarze Frau, mir wird auch oft in die Haare gefasst, das ist anstrengend. Ich gehe anders damit um, aber so gehen eben alle Personen anders damit um. Finde ich total wichtig, anderen Menschen beizustehen, wenn man sieht, dass sie tagtäglich mit anderen Lebensrealitäten umgehen müssen, als jemand, der das eben nicht macht.
Ja, ja, aber in dem Fall, also finde ich, ist der Punkt ja schon nachvollziehbar, weil, Denise, du hast ja gerade selbst gesagt, dass Menschen ja sehr unterschiedlich mit sowas umgehen. Absolut. Und da war die Reaktion entsprechend, wie sie gerade geschildert wurde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass in dieser Situation, wenn Svenja Flassbüller da jetzt direkt gesagt hätte, Moment, was hören Sie auf, der Frau in die Haare zu fassen oder so, dass das dann aus Sicht der Person nicht angemessen gewesen wäre.
Genau,
kann
es kann
sein,
dann auch,
kann
so,
aber auch anders sein.
Kann also auch anders sein, aber es kann eben auch so ein bisschen so, fast so ein bisschen paternalistisch so, jetzt stellt sich hier mal die weiße Frau vor die schwarze Frau, weil die kann sich ja selber nicht wehren. Also, ne, ich habe mich hinterher geärgert, ich habe gedacht, ich hätte es machen müssen, aber vielleicht hat mich das auch ein bisschen zögern lassen.
Ich glaube, dafür brauchen wir eben auch Sensibilität. Also dafür müssen wir halt spüren, was im Raum ist. Und natürlich, es ist auch wichtig, dass wir auch Fehler machen dürfen. Also das ist vielleicht auch was, was wir, mit dem wir aus der Erschöpfung rauskommen, dass wir zulassen, dass wir in bestimmten Situationen nicht richtig handeln und dass wir das aber auch äußern dürfen. Mhm. Aber sind Sie denn erschöpft manchmal, Frau Flassbüller?
Ja, natürlich. Das wäre ja jetzt absurd, wenn ich sagen würde, das bin ich nie. Natürlich bin ich manchmal erschöpft. Und da gibt es übrigens auch ganz tolle Fundstellen in der Philosophiegeschichte. Was macht man eigentlich, wenn man wirklich nicht mehr kann? Ja, wenn man wirklich nicht mehr kann, wenn man vielleicht auch so verletzt ist, so am Boden ist, dass man nicht mehr kann. Und da gibt es zum Beispiel eine, wenn ich das noch sagen darf, eine wirklich schöne Stelle bei Nietzsche, der nämlich schreibt von einem, also ich weiß nicht warum, es ist ein russischer Soldat, ich weiß nicht genau, warum das jetzt ein russischer Soldat ist, das habe ich nicht mehr präsent, aber das Bild geht so, dass dieser Soldat sich verwundet, erschöpft, in den Schnee legt und wartet. Und dieses sich in den Schnee legen und abzuwarten, ist die einzige Form, wie dieser Soldat letzten Endes überleben kann. Also er ergibt sich in die eigene Erschöpfung. Und das kann man natürlich übertragen auch auf, ich weiß nicht, alle anderen Formen der Erschöpfung, die man so heute kennt. Ja. Man muss sich manchmal auch ein Stück weit dieser Erschöpfung unterwerfen und sich ihr sozusagen anpassen, in dem Sinne, dass man sich wirklich ausruht und alle Energie runterfährt, um zu überleben. Und das finde ich irgendwie ein sehr schönes Bild.
Wir haben gesprochen mit Svenja Flasspöhler über Resilienz, über Sensibilität. Wir haben diskutiert, teilweise gestritten. Das passt auch zu ihrem Buch, was noch erscheinen wird in diesem Jahr. Sie werden ein Buch über Streiten veröffentlichen im Herbst. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Sehr gerne. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ich würde mich auch manchmal gerne in den Schnee legen und einfach liegen bleiben oder besser noch auf eine grüne Wiese, aber das kann selbst ich mir nicht leisten.
Ja, aber ob denn das im Schnee liegen dann die Rettung ist, das weiß der in dem Moment auch nicht. Also wann ist der Punkt, dass man sich der Erschöpfung unterwerfen soll und wann muss man aktiv dagegen ankämpfen? Das weiß man ja meistens erst hinterher.
Genau, und eben da sind wir eigentlich schon wieder am Anfang. Das ist tatsächlich auch was, was man sich eben auch leisten kann, was man, das ist eine Errungenschaft, festzustellen, ich bin erschöpft, auch sensibel dafür zu sein, wie fühle ich mich gerade. Und das finde ich nicht unbedingt schlecht, wenn man damit dealen kann. Und wir haben ja auch gelernt, dass es hilfreich sein kann, wenn man anderen dabei hilft, darüber hinauszuwachsen, also die eigene Erschöpfung zu überwinden oder ihnen die Möglichkeiten gibt, das selbst zu tun. Und diese Möglichkeiten eröffnen sich nicht von allein. Das ist ein aktiver Prozess, an der wir, glaube ich, alle gesellschaftlich beteiligt sein müssen.
Und dennoch kann ich Svenja Flasspöhler, kann ich den Punkt sehr nachvollziehen, dass auch Sensibilität, aber auch Resilienz in einer verabsolutierten Form eigentlich das Gegenteil bewirken können. Also diese Verpanzerung, die kann es sowohl geben bei zu viel Resilienz als auch bei zu viel Sensibilität.
Da würde ich auch zustimmen und ich glaube, dass beides auch total lähmt. Ich finde es so interessant, sie hat dieses Beispiel des Hochhauses genommen, was so ein bisschen flexibel sein muss. Und es gibt ein schönes Beispiel, ich weiß nicht, ob ich da hier irgendwann schon mal drüber gesprochen habe, aus der Natur. Es gibt Birken, ne, diese mit dem weißen Stamm und den fedrigen Blättern, die ganz schnell ins Wanken geraten, wenn stürmisch wird. Und es gibt Eichen, die sich so fest krallen quasi in der Erde und eben die Krone dann lieber verlieren und aber so starr bleiben. Und beide haben quasi ihre Resilienz auf eine unterschiedliche Art und Weise entwickelt. Also es bedeutet nicht, dass Birken absolute Sensibelchen sind, sondern sie gehen eben anders damit um. Und vielleicht ist es auch eine Strategie, die Weichheit oder den Kern oder die Wunden erstmal zu erkennen, zu sehen, um sie dann auch zu überwinden. Weil ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind total verletzt und vulnerabel, aber gar nicht sensibel dafür. Die merken das nicht. Und es gibt eben Menschen, die sind sehr, sehr, sehr resilient und merken halt andere Sachen nicht. Also Vulnerabilität bedeutet nicht unbedingt, dass man auch sensibel dafür ist. Ne?
Das Philosophon. Sie haben eine neue Botschaft.
Horaz. Römischer Dichter. Selbst wenn die Welt zerborsten einstürzt, werden die Trümmer einen Furchtlosen treffen.
Das Zitat kommt ja von Horaz und ich glaube, alle, die Lateinunterricht in der Schule hatten, die haben das auch schon mal durchgenommen, kennen diesen sehr wichtigen, berühmten römischen Dichter. Und er hat selbst über sich gesagt, dass er ein Monument errichtet hat, das dauerhafter ist als Erz. Und ein kleiner Teil ist die Kamina und daraus kommt dieses Zitat. Selbst wenn die Welt zerborsten einstürzt, werden die Trümmer einen Furchtlosen treffen. Wie verstehst du das?
Ja, also wir hatten ja schon mal, ich glaube in unserer ersten Folge war es sogar über die Stoiker gesprochen und die Zeit ist ja eine ähnliche, auch wenn er kein Stoiker ist, haben wir es ja hier schon auch mit etwas wie der Unerschütterlichkeit zu tun, mit einem Gleichmut, der Standhaftigkeit, der Furchtlose, der hier aufgerufen wird. Also eine Deutung und ich denke mal, dass es schon auch die dominante Deutung ist, selbst wenn die Welt doch, wenn alles so katastrophal ist, sofern der innere Friede, die innere Stärke vorhanden ist, kann einem auch das Katastrophalste der Welt nicht erschüttern. Also dieser im Grunde ja schon fast stoische Gedanke. Es ist wichtig, wie ich mir die Welt zurechtdenke. Ich mache es jetzt ein bisschen abwertend. Mhm. So kann ich dann auch mit ihr umgehen.
Und das ist dann vielleicht auch wirklich dieses Verhärtete, ne? Diese absolute Resilienz, sag ich mal, auch in Häkchen, die dann vielleicht dazu führt, dass man verharrt, abwartet und das irgendwie dann eventuell überlebt und aus innerer Stärke quasi zerrt und nichts verändern möchte.
Das ist die negative Deutung, der ich eher zustimme.
Wie könnte man dieses Zitat denn noch deuten?
Ja, also ich habe diese Deutung nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber so mit dem eher historisch-materialistischen Blick, den ich auf die Dinge habe, habe ich mal versucht, dieses Zitat umzudrehen. Also nicht so, selbst wenn die Welt zerborsten einstürzt, werden die Trümmer einen Furchtlosen treffen, sondern andersrum. Selbst wenn wir noch so furchtlos sind, zerborstet die Welt, dann werden uns die Trümmer auch treffen. Also das wäre genau dann das Gegenstück dazu. Mhm. Also wir können uns noch so schöne Gedanken machen und das irgendwie versuchen zu verdrängen oder uns verpanzern. Die katastrophalen Zustände, sowohl gesellschaftlicher Art als auch natürlicher Art, wenn sie so katastrophal sind, dann hilft auch das beste Nachdenken darüber nichts. Wir werden trotzdem dann damit untergehen.
Und dieser Gedanke ist auch ganz schön erschöpfend, oder?
Ja, ja, aber ich glaube, ein realistischerer Gedanke.
Wenn man sich das Klima zum Beispiel anschaut und viele andere Dinge.
Ja, aber ich finde schon, das ist, vielleicht sind wir auch wieder bei der Verabsolutierung, was wir vorhin hatten, mit der Resilienz und der Sensibilität. Also vielleicht hilft hier auch eine gewisser Gleichmut oder eine gewisse Gelassenheit oder eine gewisse Unerschrockenheit, kann einen Schritt weit helfen. Aber wenn sie eben dann zu einer Ignoranz gegenüber den Zuständen führt, dann ist es nicht nur schade, sondern wirklich kontraproduktiv.
Ich stelle mir das gerade vor wie so zwei Regler an einem Mischpult. Wir sind ja hier in einem Tonstudio und der eine zeigt Sensibilität und der andere zeigt Resilienz. Und wir können vielleicht diese Regler immer ein bisschen verschieben und tatsächlich feststellen, was in welcher Situation die wertvollere Wahl ist.
Das finde ich guten Gedanken, so habe ich übrigens auch Svenja Flasspöhler verstanden in ihrem Buch, dass sie versucht, da diese beiden Begriffe Resilienz und Sensibilität nicht mehr als Gegensatzpaare zu fassen, sondern tatsächlich nach der Synthese zu suchen, so wie wir es ja auch vorhin andiskutiert haben. Ich würde aber dann, wenn wir bei dem Regler bleiben, noch sagen, ja, es käme nicht nur darauf an, Sensibilität und Resilienz in vielleicht ein Verhältnis zueinander zu bringen oder nicht zu übersteuern, zu verabsolutieren, sondern es käme auch darauf an, das eben nicht nur auf einer individuellen Ebene zu betrachten, sondern zwingend gesellschaftlich zu beachten. Das ist vielleicht auch eine kleine Differenz zu dem Baumbild, das du vorhin gebracht hast. Menschen sind ja vor allem aufgrund ihres Menschendaseins.
Menschen,
genau, sie sind Menschen und keine Bäume offensichtlich. Aber vieles, was ja dann, oder eigentlich alles, was die Grundlage ist, dass wir überhaupt über Sensibilität und Resilienz nachdenken, ist ja eine Folge von menschlichen Beziehungen. Also wir können uns ja gar nicht denken ohne andere Menschen. Und insofern ist, glaube ich, wenn Resilienz nur darüber nachdenkt, wie ich selbst irgendwie mit etwas besser klarkomme und die Sensibilität auch nur bei sich selbst kleben bleibt, ist, glaube ich, niemandem geholfen.
Da bin ich absolut deiner Meinung.
Da kommen wir dann doch zusammen.
Wir haben auch dieses Mal eine andere Seite, und zwar Julia Knörschelt, die spricht mit uns über Erschöpfung. Julia ist Mutter von mehreren Kindern und ich glaube, da ist man schnell mal erschöpft.
Die andere Seite.
Alle Mamas, die ich kenne in meinem Umfeld, haben schon mindestens einmal "Ich kann nicht mehr" gesagt. Ich persönlich zum Beispiel hatte eine ganz bestimmte Vorstellung von mir, wie ich als Mutter sein werde. Ich dachte wirklich, ich hüpfe mit Leinenkleider am Meer mit meinen Kindern auf Zehenspitzen herum und wir singen fröhlich Lieder miteinander. Aber die Realitätsklatsche hat mir einfach eine reingehauen. Es war so, ach, ich bin gar nicht die Mutter, die ich sein wollte. Ich muss jetzt meine Mutterrolle erstmal finden. Und gleichzeitig hatte ich die ganze Zeit Schuld- und Schamgefühle dafür, dass ich nicht so sein konnte wie andere Mütter, weil ich einfach anders bin. Ich bin in der Tagesklinik gewesen, habe ein Jahr lang die Höhen und Tiefen dieser Erschöpfungsdepression richtig gespürt und habe dann dieses Buch nebenbei in der Tagesklinik so ein bisschen geschrieben. Und dann habe ich aber gedacht, ah, das Schreiben tut mir eigentlich ganz gut. Das hilft mir krass beim Verarbeiten. Das brauche ich gerade. Menschen geht es schlecht. Nach Corona ging es besonders vielen Menschen sehr schlecht. Und ich finde es wirklich mittlerweile einfach nur noch absurd, dass Menschen nicht drüber reden oder es verschweigen oder Menschen belächeln, wenn sie psychisch krank sind. Ganz viele Menschen denken, sie sind alleine, weil sie es nicht teilen können, weil sie ja sonst vielleicht ausgegrenzt werden. Und wenn ich darüber rede, merke ich einfach, wie viele Menschen sich dafür bedanken, weil sie dachten, sie wären alleine damit. Wie viele Mütter sich bei mir bedanken, weil sie dachten, sie finden es als Einzige anstrengend, weil ihre Umwelt, die anderen Mütter, manchmal auch Väter, tun so, als wäre alles ganz schön perfekt. Und so ist es nicht, das ist nicht die Realität. Es ist ganz doll anstrengend alles. Ich bin erschöpft, ich bin müde Ich bin wöchentlich bei Therapie, ich mache auch wöchentlich Ergotherapie. Ich bin dran und ich liebe es, da dran zu sein. Es ist so schön, daran zu arbeiten und immer wieder Erkenntnisse zu haben. Und man dreht sich nicht im Kreis, auch wenn es sich manchmal so anfühlt, sondern der Kreis zwirbelt sich immer so ein bisschen nach oben, in so kleinen Schlaufen.
Wir hörten Ausschnitte aus dem Gespräch mit Julia Knörnschild in der Sendung NDR Kultur à la carte, gesendet am 8.3.2024.
Was bei mir geblieben ist, ist der Satz, wir sind nicht allein und darüber sprechen ist wichtig. Also und das, wir haben ja vorhin auch über MeToo gesprochen mit Svenja Flasspöhler und wir haben über unsere Erschöpfung gesprochen und dieses sich mitteilen und zu wissen, man ist nicht allein damit, ist schon hilfreich.
Ja, ganz sicher. Also das habe ich mir auch aufgeschrieben, diesen Satz. Also es ist wichtig zu wissen, dass man nicht allein ist mit diesem Thema. Das ist ja dann auch ein starkes Argument für sie, warum sie sich auch mit diesem Thema so auseinandersetzen, warum sie auch eben zeigt, dass auch sie erschöpft ist. Und auch da finde ich es wichtig, dass es eben nicht nur dabei bleibt, dass man individuell sich darüber austauscht, wie man denn mit dieser Erschöpfung zurechtkommt, sondern sich auch mit dem befasst, was sie ja, finde ich, sehr schön beschrieben hat als Realitätsklatsche. Also ja. Man hat diese Wunschvorstellungen, so und so sollte etwas laufen, egal was. Und dann merkt man aber, es geht nicht. Und warum ist das nicht so? Ist das einfach nur so ein Schicksal, naturgegeben, kann man nichts machen? Oder was sind die Gründe?
Weil Strukturen nicht stimmen, weil es keine Kinderbetreuung gibt oder nicht regelmäßige Kinderbetreuung, weil manche Menschen alleine sind mit ihren Kindern und so weiter und so fort.
Ja, und auch weil es Rollenvorstellungen gibt.
Weil es Rollenvorstellungen gibt, absolut. Und aber diese...
Und genau, aber diese Analyse der Realitätsklatsche, die fehlt mir manchmal bei solchen Auseinandersetzungen, die sich dann doch zu sehr dann mit dem damit auseinandersetzen, wie man jetzt damit umgehen kann.
Also ich empfinde das als Chance und nicht als rückschrittig, wenn man Dinge anspricht, auch im Persönlichen, weil es eine Möglichkeit ist, das gesellschaftlich zu diskutieren. Also wenn verschiedene Ungerechtigkeiten passieren oder wenn Menschen leiden, ohne das zu äußern, dann wird das Leiden vielleicht nicht wahrgenommen. Und es ist eine Chance, das wahrzunehmen und es zu erkennen und dadurch gesellschaftlich Dinge zu verändern. Und das haben wir ja auch geschichtlich in unserer Historie auch hier in Deutschland schon erlebt, dass sich Dinge dadurch verändern.
Ja, aber die Chance muss auch genutzt werden. Also du musst Absolut. Halt schon von dem Konkreten zum Allgemeinen kommen oder vom Ich zum Wir kommen. Und wenn du eben nur beim Konkreten hängen bleibst und nur beim Beispiel hängen bleibst, dann bleibst du bei dir selbst kleben und dann bist du wirklich in neoliberalen Paradigmen, einfach der neoliberalen Resilienz gegen die Katastrophe, gegen die man doch nichts machen kann.
Genau, aber viele bleiben ja nicht beim Ich. Also es gibt ja eine Entwicklung in ganz vielen Bereichen, die meiner Meinung nach noch weitergehen könnte, aber die sicher zeigt, also auch bei Julia Knörnschild. Die hat ein Buch geschrieben und es wird diskutiert und wir diskutieren aber auch schon sehr, sehr lange zum Beispiel über Kinderbetreuung und es bewegt sich gesellschaftlich nichts. Dadurch, dass sie es geschrieben hat, bewegt sich es vielleicht eher, als wenn sie darüber schweigt.
Ja, gut, das ist jetzt, also da müsst ihr, glaube ich, dann über das Thema konkret sprechen, weil du hast ja auch vorhin vom Rechtsruck und so gesprochen. Jetzt sprichst du davon, dass sich ja doch vieles verbessert und verändert hat. Das scheint mir erstmal ein Widerspruch
zum Beispiel
zu sein.
Darf ich
und auch
arbeiten,
bei Familienbetreuung und auch sowas wie Elternzeit und so weiter. Auch da gibt es ja auch in den letzten Jahrzehnten zaghafte, also ich finde auch, es müsste natürlich viel weitergehen, aber trotzdem ja auch Veränderungen, auch wenn man so möchte, progressive Verbesserungen in der Gesellschaft und nicht erst jetzt durch Instagram.
Absolut. Gibt es, aber es gibt auch noch viel zu tun. Bist du jetzt erschöpfter als vorher?
Ja, ein bisschen erschöpfter schon, vielleicht ein bisschen resilienter.
Also ich finde, dass Streit oder Auseinandersetzung oder eben unterschiedliche Meinungen im Moment oft erschöpfend sind, aber dass sie dann später, wenn man auch Zeit hat, das zu verdauen und nochmal darüber nachzudenken, auch beflügelnd sein können. Und ich hoffe, dass das in diesem Fall auch so ist. Und falls ihr, liebe HörerInnen, da mitreden möchtet, über eure Erschöpfung sprechen möchtet oder vielleicht auch über eure Gedanken, die ihr jetzt zu dieser Folge habt, dann könnt ihr uns sehr gerne schreiben an themitwarum@ndr.de.
Und ihr könnt diese Folge nachhören, genauso wie alle anderen bisherigen Folgen, in denen wir übrigens einige dieser heutigen Themen auch schon diskutiert und besprochen haben, in der ARD Audiothek.
Dankeschön.
Tschüss.
Das war Tee mit Warum? Der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Alle Folgen in der ARD Audiothek.